Hallo und herzlich willkommen zu Bold Biz Diaries. Mein Name ist Melli, ich bin Instagram-Marketing-Coachin und ich freue mich, heute wieder mit dir über Everything, Instagram-Marketing, Selbstständigkeit und auch Mental Health quatschen zu können. In diesem Podcast lernst du nicht nur, wie du dich als Selbstständige oder Business Owner auf Instagram richtig geil vermarkten kannst, ich teile auch meine Learnings, meine Fehler und auch Tipps aus jahrelanger Selbstständigkeit mit dir. Dieser Podcast soll dir Mut machen, dich zu zeigen und sichtbar zu werden, aber dich auch motivieren, mutige Schritte nach vorne zu machen, selbst wenn du dir dabei ein bisschen in die Hose machst. Wenn du diese Episode bis zum Ende gehört hast, dann wirst du merken, wie viel Spaß Instagram Marketing eigentlich machen kann. Du wirst lernen, wie du in der Selbstständigkeit auf deine mentale Gesundheit und auf dich selbst achtest, aber natürlich auch, worauf es bei Instagram und Podcast Marketing wirklich ankommt. Schön, dass du da bist. Let's get started. Welcome back zu einer neuen Episode von Bold Biz Diaries. Heute habe ich wieder eine Interviewgästin bei mir im Podcast und zwar ist es die liebe Inga von Leuchtkraft Studio. Inga ist Grafikdesignerin und Business-Mentorin aus Leipzig und wir sprechen in dieser Episode einerseits natürlich über das Thema Design und Grafikdesign, auch wie sie beispielsweise zu dieser Selbstständigkeit gekommen ist, vielmehr aber noch über Themen wie mentale und psychische Gesundheit, auch wie man schwierige Themen auf Instagram vielleicht mal anspricht oder ob es Sinn macht, solche Themen auch mal anzusprechen. Wir sprechen darüber, wie sehr wir eigentlich selber Vorbild sein müssen für die Themen, die wir nach draußen tragen und was in der Business Bubble auch auf Instagram manchmal so ein bisschen falsch läuft in Bezug auf die Vorstellungen und die Expectations, die wir da irgendwie so ein bisschen aufgelegt bekommen. Es war ein super, super cooles Gespräch. Also wenn ihr zu Inga gern mehr erfahren möchtet, dann schaut einfach in den Shownotes vorbei. Da habe ich alles verlinkt, was es zu verlinken gibt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, also so dieses Persönlichkeit zeigen irgendwie so, das ist eh sowas. Ich finde das oft gar nicht so leicht. Ich finde es wirklich oft gar nicht so leicht, weil es ist so gerade wenn man irgendwie, so wie es bei mir zum Beispiel ist, aus diesem Ding kommt von, man hat eigentlich sehr, sehr viel auf dem Privaten aufgebaut, also halt so mit Bodybuilding, das hat ja sehr viel mit mir persönlich auch einfach zu tun. Und ich war so froh, dass ich dann weg war von dem. Und da jetzt wieder zu sagen, okay, jetzt wieder einen Schritt in die Richtung machen, finde ich gar nicht so leicht. Und generell so mit diesem Business-Ding, auch mit dem, was du jetzt heute geteilt hast zum Beispiel, was ja doch eher was Persönliches auch ist. Ich finde es echt oft, wo ist das, also die Waage zu halten irgendwie, finde ich echt nicht leicht meistens. Persönlich, privat irgendwie geht schon tief rein oft und ich finde es gar nicht so leicht, da zu sagen, okay, wie viel teilt man noch, was bringt jetzt da irgendwie auch was zu teilen, wie tust du mit dem?
Ja, also erstmal, ich verstehe das komplett und das war auch jetzt nicht so easy, das heute so zu teilen, also über meine psychischen Herausforderungen habe ich schon öfter gesprochen, auch über die Depressionsdiagnose habe ich schon gesprochen, aber ja, irgendwie wirklich sozusagen, so, ich mache jetzt eine Pause, ich gehe jetzt mal raus und ich habe ja auch, und ich gehe halt nicht nur irgendwie mal eine Woche, sondern ich plane halt wirklich mehrere Wochen einfach mal weg vom Fenster auf Instagram zu sein, was für mich auch wirklich super neu ist. Das habe ich gefühlt noch nie gemacht, seitdem ich auf Instagram bin. Und ich glaube, bei sowas wie, also so einem krassen Einschnitt wie das jetzt bei mir, ist es halt schon ganz gut, wenn man das eben für sich vorher gut durchdacht hat, mit Leuten drüber gesprochen hat und sich gestärkt darin fühlt, dass man das halt auch guten Gewissens dann teilen kann. Und ich habe es vor allem deswegen gemacht, weil das für mich eine Art von Commitment ist, weil ich dann halt auch weiß, okay, wenn ich gesagt habe, Leute, ich bin jetzt hier gerade nicht mehr, dann erwartet auch niemand was. Und klar, auch so, Instagram funktioniert natürlich auch ohne mich. Aber für mich hilft es einfach nochmal mehr, gerade für wirklich auf Pause zu drücken, wenn ich gesagt habe, so Leute, ich bin jetzt hier mal raus, weil ja, dann ist eh klar, dann wird nichts erwartet und dann ist das gut. Aber auch so, weil ich ja schon früher eben meine mentalen Herausforderungen thematisiert habe oder weil du jetzt von dem Bodybuilding gesprochen hast, das ist ja zum Glück jetzt nichts, was irgendwie, ja, wo man, was vielleicht auch tabuisiert wird in unserer Gesellschaft, wie jetzt zum Beispiel Depression oder so. Also auch vielleicht an der Stelle was Witzigeres, was ich für mich auf Instagram so geprimed habe oder auch generell auf meinen Kanälen, ist, dass ich halt totaler Fan von der Figur Stitch aus Lilo und Stitch bin. Und um hier auf deine Frage zurückzukommen, ich habe also das klingt jetzt so ein bisschen einfacher, als es ist, aber ich setze mich immer mal wieder hin und überlege mir einfach, okay, was sind so Dinge, die mich so ein bisschen ausmachen oder die vielleicht auch anders sind als bei mir innerhalb meines Freundeskreises, wie jetzt zum Beispiel, dass ich halt totaler Stitch-Fan bin oder dass ich eine bestimmte Serie total feiere. Oder dass ich einfach aufgrund meiner Biografie mit mentalen Herausforderungen zu tun habe, die andere so nicht kennen, zumindest viele andere nicht. Und dann halt natürlich will ich hinterfragen, was möchte ich wirklich teilen? Will ich das öffentlich machen? Gerade so schwierigere Sachen verstehe ich auch total, wenn man sagt, nee, das will ich auf keinen Fall teilen. Und das ist auch völlig legitim. Also es muss nicht jeder so machen wie ich. Mir hilft's halt, weil ich selber weiß, wie es mir hilft, es bei anderen zu sehen, weil es eben diese super perfekte Welt, die man auf Instagram sieht, dieses, ja, in jeder zweiten Story sieht man krasse Umsätze und wie erfolgreich alle sind und dass man ja nur genug wollen muss und dann klappt das schon. Und ich bin halt das Gegenbeispiel. Also natürlich klappt auch bei mir vieles, aber es gibt eben so Phasen wie jetzt gerade, da kann ich so viel wollen, wie ich will. Das geht halt trotzdem nicht. Und das ist halt wirklich so das, was ich da hilfreich finde, so gut überlegen, was möchte ich wirklich teilen, das mit sich selber ausmachen, was man teilen möchte und dann teilen.
Ich habe mich ja auf dieses Podcast-Gespräch extrem gefreut, einfach weil ich schon von deinem Content und also ich stalk ja meine Podcast-Gäste immer vorher so ein bisschen. Ich schaue mir dann immer die Website an und die über mich Seite und schaue dann immer so ein bisschen, okay, was wären so Themen, über die man dann cool reden kann und so.
Ja.
Und ich habe mich da schon richtig gefreut auf das Interview, weil ich mir halt gedacht habe, wir haben da so viele Punkte, glaube ich, wo wir derselben Ansicht sind und wo man einfach vielleicht einerseits ähnliche Erfahrungen, aber eben auch einfach ähnliche Einstellungen haben. Und das ist eben genauso dieses Ding von dieses Mindset-Ding unter
Genau.
Anführungszeichen, so, ja, du musst es nur genug wollen und weiß was ich was. Und das ist einfach sowas, darum finde ich es auch so cool, dass du das jetzt geteilt hast, weil ich mich da auch in vielen Dingen so ein bisschen wiedererkenne oder viele Dinge einfach auch so, es ist, finde ich, einfach sehr, sehr inspirierend, sagen wir mal so. Das ist einmal das Erste, auf was ich hinaus wollte. Und das Zweite ist einfach das, ich habe das Gefühl, dass das vor allem nämlich so in dieser B2B-Bubble, also wo wir ja jetzt auch mit unseren Businesses, die wir haben, also du und ich jetzt in dem Fall, dass da noch mal schwieriger ist als im B2C-Bereich, habe ich das Gefühl. Weil als Fitnesscoach beispielsweise ist es mir gar nicht so schwer gefallen, über diese Struggles zu reden, weil da war schon sehr, sehr dieses, okay, ich kann ein guter Fitnesscoach sein und kann aber trotzdem irgendwie damit strugglen, irgendwie eben auch aufgrund von Depressionen oder solchen Dingen Motivation fürs Training zu haben beispielsweise. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber gleichzeitig ist halt irgendwie so, okay, wenn ich halt, also das ist zumindest das, was ich oft im Kopf habe, und das ist, da wirst du sicher auch gleich wieder deinen Senf dazu zu geben haben, da bin ich jetzt gespannt drauf. Wenn ich jetzt irgendwie mich schlecht fühle und man denkt, okay, ich fühle mich schlecht, ich will keine Instagram-Story machen, weil ich mich schlecht fühle, weil ich da keinen Bock drauf habe, dann ist aber Instagram ja trotzdem eigentlich das, was ich beruflich mache. Und irgendwie so, also ich habe das Gefühl, dass es da viel schwieriger ist, für mich persönlich, als wenn ich jetzt mit EndkonsumentInnen unter Anführungszeichen in meiner Community zu tun hätte. Aber vielleicht ist es auch nur das, wie ich im Kopf habe, weil ich in dieser ganzen Bubble nur nicht so lange drin bin. Das kann halt auch sein.
Also ich denke, also erstmal, ich fühle das sehr ähnlich wie du und ich kann das total nachvollziehen und ich finde es total spannend, dass du sagst, dass es mit dir bei dem Bodybuilding oder Fitnesstraining-Thema nicht so ging, weil ich mir gut vorstellen kann, dass es dort auch sehr vielen Leuten so geht, eben gerade beim Training, so dass man dann halt denkt, oh na, ich muss ja dann wirklich das perfekte Vorbild sein für meine Zielgruppe, für meine Kundschaft. Was natürlich auch Quatsch ist, weil das ist auch was, was ich gerade bei mir immer wieder erlebe. Ich gebe ja auch Mentorings, also ich habe Kundinnen, die dann zu mir ins Mentoring kommen, denen ich dann was von Businessaufbau erzähle, beziehungsweise sie dabei unterstütze. Und ich kann anderen viel besser Tipps geben als für mich selber, weil es braucht manchmal diese Sicht von außen. Und trotzdem habe ich manchmal dieses Gefühl, und da komme ich jetzt auf das, womit du so ein bisschen strugglest, wenn es bei mir nicht läuft, wie will ich denn dann jemanden erzählen können, dass ich der Person zeigen
Ja,
kann, dass es
voll.
halt laufen kann?
Ja, genau, das meine
Dabei gibt es
ich.
aber eben halt genau super viele verschiedene Faktoren, die dazu beitragen. Und jemand, der keine Depression hat und ein super Support-System und was weiß ich und vielleicht noch zusätzlich super finanzielle Sicherheit oder einfach generell ein risikobereiterer Mensch als ich als Beispiel ist. Ich meine, ich habe jetzt ein super Support-System, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Aber einfach jemand, der weniger Struggle an bestimmten Punkten hat oder einfach ein bisschen stabiler steht mit der Psyche auch, wird es einfacher haben, meinen Tipps zu folgen. Das heißt nicht, dass meine Tipps, weil ich sie selber vielleicht im Moment nicht so anwenden kann, schlecht sind oder dass ich keine Ahnung habe von dem, was ich tue, sondern das heißt einfach nur, wir haben sehr unterschiedliche Lebensstile oder Lebensrealitäten, besser gesagt, weil ich wähle das ja hier nicht aus, was in meinem Kopf so vor sich geht. Zumindest zu einem großen Teil wähle ich das noch nicht so selber aus. Aber ich arbeite dran. Und das ist halt was, was man sich immer wieder in Erinnerung rufen darf. Aber gerade im B2B-Bereich habe ich eben das Gefühl, es geht so viel auf Umsatz und so viel auf Beweisen, dass man halt irgendwie jemanden von 0 auf 100 bringen kann in möglichst kurzer Zeit, zumindest auch in der Bubble, in der ich mich befinde, obwohl die schon sehr ausgelesen ist, habe ich dieses Gefühl. Weil natürlich, am Ende geht's in der Selbstständigkeit darum, dass wir ordentlich Kohle damit verdienen, damit wir gut davon leben können, Altersvorsorge, dies, das. Also machen das ja hier nicht nur, weil wir so viel Spaß dran haben, sondern weil wir davon leben müssen. Und ich glaube, deswegen ist es da nochmal ein anderer Druck dahinter, Erfolge zu erzielen bei sich selber, aber natürlich auch bei der eigenen Kundschaft. Und ja, ich glaube, das macht's nochmal on top ein bisschen schwieriger, habe ich das Gefühl.
Ja. Finde ich irgendwie auch ganz beruhigend zu hören, dass nicht nur ich dieses Gefühl habe. Ist eben genauso das mit diesem Druck von, okay, man muss die Leute so von schnell, also so von jetzt auf gleich irgendwie an Punkt X bringen, um eben zu, also das Wort beweisen drückt es eigentlich so gut aus. Also genau, um diesen Beweis zu liefern können. Ich tue nicht so, als würde ich wissen, wovon ich rede, sondern ich weiß wirklich, wovon ich rede.
Ja.
Also das ist echt sowas, das finde ich einen richtig guten Punkt, weil ich glaube, dass sie da wirklich viele da wiedererkennen und sie damit identifizieren können, dass das echt gar nicht so easy ist. Also das danke, dass du das so ausgesprochen hast. Weil ich habe es irgendwie nicht so ganz zuordnen können, warum es so ist, aber jetzt habe ich so das Gefühl, es ist ein bisschen klar. Also von dem her sehr, sehr cool. Ich möchte jetzt aber ein bisschen so diesen Schwenk machen und auch mehr so über deine Themen reden, wo du die Expertin bist drüber. Wir werden sicher eben genau über diese Themen mit auch unterschiedlichen Lebensrealitäten und so weiter, das wird sicher immer wieder mal ein bisschen aufploppen, weil da sind wir einfach, glaube ich, sehr aware dafür. Aber trotzdem möchte ich vielleicht kurz eben, wie gesagt, diesen Schwenk machen und ein bisschen in die andere Richtung gehen. Du hast auf deiner, ich weiß nicht, ob es die Webseite jetzt war oder in der Insta-Bio, ich glaube, es war in Instagram-Bio, stehen, dass du quasi die Begleiterin bist zur Marke mit Wow-Effekt.
Mhm.
Was heißt Wow-Effekt bei einer Marke? Wie definierst du das? Was ist so das, wo du sagst, das ist eine Marke mit Wow-Effekt?
Mhm. Also eine Marke mit Wow-Effekt ist nach Inga Kelbers Definition, dass man mit einer Marke in Berührung kommt und sofort oder sehr, sehr schnell, im besten Fall auf den ersten Blick, dieses Gefühl hat von, oh ja, hier bin ich richtig. Im besten Fall, wow, hier werde ich gehört, hier bin ich richtig. Also der Wow-Effekt. Und das soll sich dann natürlich auch durchziehen. Also dass man vom ersten Moment an, und das schafft man eben mit Design noch leichter als mit Texten. Natürlich, Texte sind super wichtig, Copywriting, super relevantes Thema. Aber Design ist das Erste, was die Leute wahrnehmen. Bevor sie ein Wort gelesen haben, ist das Erste. Die Bilder, die Schriftart, die Farben, das ist das Erste, was unser Auge aufnimmt und verarbeitet. Und damit können wir super viel ausdrücken. Und mein Ziel ist es eben auch in der Arbeit mit meinen KundInnen, in der 1-zu-1-Arbeit, wenn ich Designs erstelle oder wenn ich anderen beibringe, wie sie ihr eigenes Design erstellen können, dass sie wirklich bei der Auswahl, beziehungsweise ich bei der Auswahl für meine Kundschaft eben im Blick habe, dass die Zielgruppe hier sofort dieses Gefühl bekommt von, hier kriege ich genau das, wonach ich gesucht habe. Und das kann ganz viel Ruhe sein, das kann krass energetisch sein, das kann super magisch sein. Es kommt halt immer drauf an, auf die jeweilige Person und was sie ausstrahlen will, wen sie anziehen möchte. Und das ist eben so der Sinn meiner Arbeit, diesen Wow-Effekt zu kreieren, dieses, oh, geil, hier bin ich richtig, ich habe gefunden, wonach ich gesucht habe.
Voll gut, weil ich finde jetzt auch so, da wird nämlich klar, dass es gar nicht so sehr um das gehen muss, unter Anführungszeichen. Natürlich ist es schön, wenn es so ist, aber dass es nicht so sehr um das gehen muss, dass diese Designs jetzt perfekt sind oder dass das jetzt irgendwie so wunderschöne Canva-Grafiken sind, wo wir 4 Stunden pro Post dran gesessen sind, sondern vielmehr um einfach das Gefühl von, hier bin ich richtig. Also mehr so dieses für die Zielgruppe, das hier werde ich gehört, hier, das ist genau das, ja, dieser Account hat nur auf mich gewartet, so quasi, dass das eigentlich das ist, was rüberkommen soll, weil das ist ja auch im Endeffekt das, was wir ja jetzt so aus der, was ihr oft so aus der Sicht Positionierung quasi so oft predige, so dieses, wie kommst du rüber, was ist einfach so dieses Standing, was du irgendwie so ein bisschen hast, und das kommt ja im Endeffekt auch durch diese Designs und so rüber, die du auch machst. Was gehört da jetzt alles dazu? Du hast jetzt die Farben, glaube ich, schon so ein bisschen angesprochen, gell? Beziehungsweise so vom Vibe rübergebracht, oder vielleicht hat es ihn nur in meinem Kopf so verknüpft, aber auf alle Fälle, Farben ist wahrscheinlich jetzt einmal so ein Thema. Was gehört da noch alles dazu?
Genau, also generell beim Visuellen natürlich Farben, Farbpsychologie macht super viel aus. Rot ist auch nicht immer nur gleich Warnung, sondern kann auch super viel, zum Beispiel Sinnlichkeit ausdrücken oder auch so ein sommerliches Feeling, nur als Beispiel für die Farbe Rot. Das geht aber natürlich mit allen Farben, und jede Farbe hat ja tausende Nuancen, die wir verwenden können, und miteinander wirken sie dann nochmal ganz anders. Also Farben ist ein ganz großes Thema. Schriftarten ist ein ganz großes Thema, weil auch Schriften wirklich eine krasse Wirkung haben können, von super knuddelig, cozy, freundlich bis hin zu super bold oder futuristisch oder hart luxuriös, je nachdem, was man eben ausdrücken möchte. Und dann natürlich auch, welche Grafiken werden verwendet? Ist da ein kunstvoller Stil dabei oder ist es sehr technisch? Und das findet sich dann natürlich auch wieder in den Fotos wieder, die man vielleicht verwendet. Also sieht man zum Beispiel bei so einer sehr futuristischen Marke, wird dann viel mit KI-Bildern gearbeitet. Und da geht es dann nicht darum, dass die super, super realistisch aussehen, sondern da darf man sehen, dass das KI ist, dass das eben so diesen krassen Weichzeichen hat, den viele KI-Bilder drüber haben. Bei anderen Marken passt es überhaupt nicht. Da braucht man dann viel rohere Bilder oder sehr hochästhetische Bilder. Kommt eben immer auf die Zielgruppe drauf an. Und das bringen wir eben alles zusammen beim Brand Design. Und natürlich ist das nicht so, ich setze mich da hin und erstelle das mal, nachdem ich den Namen von der Marke gehört habe, sondern es ist wirklich auch viel Vorarbeit, auch seitens meiner KundInnen, dass eben wirklich geguckt wird, okay, was bieten wir an? Wo wollen wir hin? Was ist unsere Zielgruppe? Wonach sehnen die sich auch? Was wünschen die sich? Was erwarten die vielleicht auch? Und dann quasi auch die Werte mit reinbringen, die die Marke vielleicht vertreten möchte. Also nicht nur vielleicht, jede Marke will irgendwelche Werte vertreten. Und das dann eben darin widerspiegeln zu lassen. Und dann im besten Fall, um sich dann natürlich auch nach hinten raus einfacher zu machen, auch Vorlagen zu haben für alles Mögliche, was man im Unternehmen so braucht. Manche brauchen Briefköpfe, andere vor allem Instagram-Vorlagen, Workbook-Vorlagen, solche Sachen, damit man das dann auch leicht und entspannt anwenden kann und vor allem konsistent ist, egal wo man eben auftritt, auf der Webseite, auf Instagram, LinkedIn, Flyer, Messestand etc.
Jetzt finde ich es total spannend, da mal reinzufragen, weil das ist so dieses Thema mit, dass man mit den KundInnen, egal ob es jetzt für Social Media ist, bei mir jetzt zum Beispiel mit Instagram-Marketing und so weiter, oder ob es jetzt um Produktentwicklung oder was auch immer geht, man geht ja dann immer so in diese strategischen Themen rein. Man geht immer in der Zielgruppendefinition rein, in der Positionierung rein und so weiter. Bei wie vielen von deinen KundInnen oder wie viele ist vielleicht eh die beste Frage, steht das schon? Also ist es so, dass sie dir dann zum ersten Mal Gedanken machen, wenn sie dann mit dir zusammenarbeiten, so, ah stimmt, das wäre nicht schlecht, dass man da mal irgendwie drüber redet? Oder kommen da viele schon mit einer guten Grundlage zu dir?
Das ist tatsächlich bei mir ganz gut gemischt. Also manche, ich glaube, alle haben sich schon mal so ein bisschen damit beschäftigt. Es ist niemand, der so sagt, ja, ich will jetzt, weiß nicht, Yoga-Lehrerin sein. Und ich will halt Leute anziehen, die Bock auf Yoga haben. Also das ist eher, das wäre jetzt extrem random und viel zu weit gefasst. Die meisten haben wirklich schon eine sehr klare Vorstellung, aber die meisten haben sich das noch nie wirklich aufgeschrieben. Also die meisten haben irgendwie sich schon mal irgendwie dazu vielleicht ein Webinar oder ein Workbook oder ein Buch angeguckt, wo diese Sachen auch durchgegangen und erfragt werden. Aber viele haben sich das noch nie so richtig aufgeschrieben. Und auch nicht wirklich mal aktiv die Zeit genommen, das so in einem, also nicht unbedingt in einem Rutsch, aber so konstant an dieser Beantwortung dieser Fragen zu arbeiten. Und deswegen gerade im 1:1 mit mir kriegen die Leute halt vorher immer ein Workbook, was sie erstmal durcharbeiten müssen. Bevor ich irgendwas mache, muss dieses Workbook ordentlich ausgefüllt sein. Und ganz oft kriege ich dann die Nachricht so, boah, das hat jetzt schon so viel Klarheit geschaffen. Darüber habe ich mir so im Detail noch nie Gedanken gemacht. Klar, so Zielgruppe, ja, das macht man schon mal, aber so halt noch nicht. Und das ist wirklich was, das kriege ich super oft zu hören. Ich habe jetzt da keine Statistik für, aber ich würde mal sagen, ja, schon 3/4 der Leute sind auf jeden Fall, geben sehr deutlich zur Kenntnis, dass dieses Workbook sehr, sehr umfangreich und sehr klarheitsschaffend war für sie.
Ja, ja. Also statistiktechnisch, wow, habe ich jetzt auch nichts parat, aber es schaut bei mir recht ähnlich aus. Also ich glaube, das ist wirklich eigentlich bei den meisten so, dass die halt sagen, ich hätte gern, jetzt in deinem Fall zum Beispiel, ich hätte gern Schriftarten und Farben und cooles Logo dazu. Ja. Und aber die Basis ist eigentlich noch zumindest jetzt nicht so, dass man sagt, okay, die steht, das Fundament ist da. Ist bei mir jetzt zum Thema Instagram-Marketing auch sehr ähnlich. Also das kann ich
mir total vorstellen.
Also gerade beim Thema Instagram-Marketing ist ja wirklich auch oft so dieses, okay, wie kriege ich viel Reichweite? Oder wie komme ich jetzt zu Kunden, obwohl der erste Post noch gar nicht da ist? Und also da, ja. Ich weiß nicht, vielleicht, weil gerade beim Thema Instagram-Marketing oft so dieser schnelle Erfolg irgendwie versprochen wird. Keine Ahnung, da sehen wir es ja wirklich ganz, ganz oft, vor allem auf Instagram, dass es da vielleicht irgendwie noch ärger ist. Ich weiß es nicht. Aber ja, kenne ich auch gut. Wie oft machst du das selber? Also hast du das selber auch, also irgendwann hast du es sicher mal gemacht, die hinzusetzen und das einmal so richtig gut zu definieren. Aber machst du das dann regelmäßig, dass du dir diese Fragen auch selber immer wieder stellst? Oder ist es sowas, wo du sagst, er sollte wieder mal, aber habe ich schon lange nicht mehr gemacht? Also wie ist das da bei dir?
Also, da sind wir bei dem Punkt, ich kann meinen Kundinnen besser Tipps geben als ich habe das, ich würde sagen, wirklich so in den ersten 3 Jahren meiner Selbstständigkeit super regelmäßig gemacht und dann ist es irgendwie eingeschlafen und jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo ich sage, nee, jetzt will ich wirklich nochmal Tabula Rasa machen. Ich bin auch schon jetzt seit ein paar Monaten am Überlegen, mein Branddesign selber nochmal zu ändern oder es abzugeben, weil auch hier, es hilft einfach, wenn jemand von außen drauf guckt. Das ist extrem wertvoll. Jemand anderes sieht oft nochmal ganz andere Sachen als die Person, die quasi im Wald steht, sage ich jetzt mal. Und deswegen, bei mir steht das jetzt tatsächlich an. Also es ist gerade eine große To-Do auf meiner Liste, weil ich wirklich empfehlen würde, das regelmäßig zu machen. Und ja, weil es eben... Wir sind ja Einzelselbstständige in der Regel. Also ich spreche überwiegend einzelselbstständige Personen an. Und das heißt, da ist ganz viel Persönlichkeit in der Marke immer mit drin. Und das ist ja auch gut und wichtig. Und gleichzeitig entwickelt sich ja diese Persönlichkeit und auch das Leben dieser Person immer irgendwie weiter. Und manchmal oder häufiger, je nachdem, entwickelt sich dann die Marke auch irgendwie mit. Gerade auch davon abhängig, in welchem Alter ist man denn gestartet, mit welcher Vorerfahrung. Ich bin jetzt, seitdem ich Anfang 20 bin, selbstständig. Das ist ein ganz anderer Ausgangspunkt als jemand, der sich mit 45 gestanden im Leben super viel Berufserfahrung selbstständig macht. Und dann eben auch jemand mit in meinem Alter kann noch mal ganz anders im Business rangehen, als ich das vielleicht gemacht habe, einfach weil wir so unterschiedlich sind. Und deswegen würde ich empfehlen, gerade für uns Solo-Selbstständige, das regelmäßig zu machen. Also vielleicht einmal im Jahr schadet sicherlich nicht.
Okay, das wäre eben meine Frage gewesen. Was du gesagt hast, jetzt in den ersten 3 Jahren hast du regelmäßig gemacht, ob du auch das Gefühl gehabt hast, dass da das was gebracht hat, das regelmäßig zu machen.
Ja. Ja. Auf jeden Fall. Es hilft auch total, den Fokus zu halten und wirklich sich immer wieder bewusst zu machen, wen will ich ansprechen? Hat sich das vielleicht geändert? Oder auch mit der wachsenden Erfahrung, je mehr Kundschaft man hat, desto mehr merkt man ja vielleicht auch, mit bestimmten Personen möchte ich ganz besonders gerne oder ganz besonders ungerne zusammenarbeiten. Und das mal zu Papier zu bringen und aufzuschreiben und dann gegebenenfalls auch die eigene Marketingstrategie nochmal anzupassen, das muss man halt aktiv machen. Das passiert eher nicht so nebenbei. Also sei denn, man ist so ein krasses Naturtalent. Natürlich, auch das mag es geben. Aber in der Regel ist es schon sinnvoll, sich diese Dinge aufzuschreiben und nicht nur im Kopf zu durchdenken, weil man dadurch halt auch mehr Struktur für sich irgendwie kreieren kann. Das merke ich immer wieder, wenn ich Sachen aufschreibe und ich behaupte jetzt mal, dass das auch wissenschaftlich irgendwie belegt ist, dass wenn wir uns Sachen aufschreiben, im besten Fall noch mit der Hand als nur am PC, dass es einfach noch mal eine andere Verknüpfung und eine andere Wirkung im Kopf hat. Also zumindest empfinde ich das bei mir und höre das immer wieder. Ja, vielleicht ist da was dran.
Also da stimme ich zu 100% zu, weil das ist zum Beispiel auch sowas, was ich voll merke, wenn es wirklich in die Tiefe geht, dann hole ich mir den Block und hole mir den Stift und schreibe es mit der Hand auf. Und ich schreibe sonst nichts mehr mit der Hand. Also ich bin wirklich so voll das Tech-Girlie, was diese ganzen Dinge betrifft. Ich habe seit Jahren keinen physischen Planer irgendwie oder Kalender mehr angefasst. Aber wenn es wirklich wichtig ist, wenn es wirklich in die Strategie wieder reingeht, dann ist das Erste, was ich mache, das wieder per Hand aufzuschreiben. Ja. Also das fühle ich sehr.
Ich habe extra ein Notizbuch geholt für meine Strategie und Planung.
Das habe ich auch Anfang des Jahres habe ich das gemacht oder Ende des Jahres, wo ich gesagt habe, okay, jetzt möchte ich mich hinsetzen und wieder meine eigene Strategie so wieder ein bisschen einfach zusammenfassen, meine Ideen, meine Planung, einfach so die Ziele, die ich immer setzen will, ganz viel, was ich reflektiere, so, also auch, was hat letztes Jahr gut funktioniert und all diese Dinge. Und ich habe mal extra so richtiges Equipment dafür wieder gekauft, ein eigenes, eigenes Dings, wie heißt jetzt, Notizbuch quasi, einen eigenen Stift, eigene Post-its dafür, ich habe mir sogar eigene Highlighter wieder gekauft,
weil
ich gesagt habe, ich habe das Commitment, mich mit diesem Equipment jetzt hinzusetzen und das zu machen, macht mehr Spaß dann auch, man fühlt sich dann irgendwie wie so that girl irgendwie, wenn man das macht.
Ja.
Also super witzig. Aber ja, ich stimme dazu 100% zu, dass sie das auf jeden Fall auszahlt, das regelmäßig zu machen. Und es gibt einen Punkt, den du vorher jetzt auch gesagt hast, den ich mir extra gerade rausnotiert habe, weil ich auf den jetzt noch ein bisschen länger eingehen möchte. Nämlich so dieses, mit welchen Menschen man besonders gerne und besonders ungerne zusammenarbeitet. Weil das ist genauso das, was wir jetzt ganz am Anfang schon besprochen haben. Zum Beispiel damit, dass man sich traut, rauszugehen mit so einem Post, wie du es heute gemacht hast, wo du so schwierigere Themen wie eben psychische Gesundheit oder auch psychische Erkrankungen vielleicht in dem Fall jetzt, wenn man da rausgeht und das anspricht, dann dient das zum Beispiel ja auch als Filter dafür, dass man halt sagt, Leute, die das kacke finden, sind sowieso Leute, mit denen man nicht zusammenarbeiten will. Also das finde ich zum Beispiel jetzt einen richtig schönen, also es ist noch zu früh für einen Full-Circle-Moment, aber es ist ein schöner Punkt dafür, für das, was wir am Anfang schon besprochen haben, dass es sich eben auszahlt, mit solchen schwierigen Themen auch einmal rauszugehen, weil man dann eben die richtigen Leute wieder hat. Wird wahrscheinlich dir ähnlich gehen, dass du die Erfahrungen auch so ein bisschen gemacht hast.
100%. Also ich habe damit ganz, ganz drastisch, würde ich sagen, angefangen, als die Pandemie begonnen hat, beziehungsweise nach ein paar Monaten, wo sich ja schon so ein bisschen rauskristallisiert hat, was für Meinungen es da zum Teil auch gibt und die ich wirklich, also kritische Dinge hinterfragen, bin ich absolut Fan von. Aber es gibt einfach so Sachen, die kann und will ich nicht mehr unterstützen. Und gerade zu Beginn meiner Selbstständigkeit war ich super in der spirituell-esoterischen Szene unterwegs. Das hat dann mit der Pandemie radikal abgenommen. Nicht, dass jetzt dass diese beiden Szenen an sich grundsätzlich irgendwie schlecht werden. Ich bin immer noch, es gibt immer noch spirituelle Praktiken, die ich für mich gerne mache und mag, aber ich habe in der Zeit einfach schon sehr gemerkt, mit wem ich auf keinen Fall arbeiten möchte, auch mit welchen das war nicht nur durch die Pandemie, sondern auch generell danach, mit welchen politischen Richtungen ich nicht arbeiten will. Und dass einfach gerade auch meine Kundschaft, meine Kundinnen wirklich bei ein paar Themen müssen wir auf einer Welle sein oder zumindest muss da ein gewisser Konsens sein, damit es gut funktionieren kann und damit ich auch gut helfen kann. Und auch das, wie du sagst, so dieses Thema mentale Gesundheit, mentale Erkrankung anzusprechen, auch da trennt sich natürlich jetzt mal hart gesagt so ein bisschen die Spreu von Weizen, weil es gibt Leute, die leugnen mentale Erkrankungen, die sagen, ja, geh halt mal ein bisschen öfter raus in die Sonne, wenn du eine Depression hast oder hast du es schon mal mit Sport probiert? Und ich denke mir so, ja, aber wenn ich es nicht mal schaffe, mir früh ein Butterbrot zu schmieren, wenn ich Hunger habe, dann wird mir Sport nicht helfen. Das ist nicht das Problem. Mhm. Und ich meine, so schlimm ist es jetzt gerade nicht mehr. Diese Phase habe ich zum Glück schon ein ganzes Weilchen hinter mir. Aber das ist eben etwas, was wirklich hilft, wenn man sich klar positioniert zu bestimmten Themen, so wie du ja auch zum Beispiel zum feministischen Kampftag, wo du halt ganz klar diesen super coolen Post gemacht hast, den ich dann ja auch aufgegriffen habe, wo ich wirklich dachte, so, ja, sag das lauter für die Leute, die rein. Und ich glaube, das ist halt super sinnvoll, sich da bewusst zu machen, okay, wofür möchte ich einstehen, wo traue ich mich auch, Positionen zu beziehen, weil natürlich muss man sich auch bewusst machen, bei bestimmten Themen kann man natürlich auch Gegenwind bekommen. Nicht jeder ist Fan von Feminismus. In der Pandemie gab es ganz viele Leute, die es echt nicht cool fanden, wenn ich gesagt habe, Leute, ich gehe mich jetzt impfen. Und da muss man halt für sich hinterfragen, was kann ich leisten, welche Art von, ich sage jetzt mal Aktivismus, was es ja im weiteren Sinne dann auch so ein bisschen ist, kann ich auch geben. Und dann kann man sich da eben positionieren und dadurch auch schon so ein bisschen rausfiltern, wer gut zu einem passt und wer eben nicht.
Ja, voll. Ich glaube, das geht auch so ein bisschen in dieses Thema Choose Your Battles rein. Also, dass man muss jetzt nicht jeden feministischen Kampf irgendwie mitkämpfen oder so, weil wir haben alle nur sehr begrenzte Kapazitäten. Ich glaube, dass das übrigens auch was ist, wo wir sehr auf einer Wellenlänge sind, was das Thema betrifft, dass man einfach die Dinge machen soll, die innerhalb der eigenen Kapazitäten liegen und dass man da nicht irgendwie in dieser Hustle Culture komplett versinkt. Also, dass man da schon so aufpassen muss, welche Battles man wirklich jetzt choose, so, dass man sich nicht zu jedem Thema irgendwie da äußern muss oder irgendwie das Gefühl haben muss, okay, ich muss mich da jetzt voll positionieren irgendwie. Aber das, also, dass es im Kleinen zumindest schon so ein bisschen anfangen kann, eben von den eigenen Erfahrungen zu berichten, weil wir haben ja eh das gehabt, ich habe mal auch diesen von diesem Post, also wo wir gesagt haben, eben selbstständig und Feministin sein heißt für mich, habe ich mal von dir noch was rausgescreenshottet, wo du ja persönliche Erfahrungen von dir berichtet hast, nämlich, dass Männer deine Ideen nicht als süß zu bezeichnen haben. Und das ist ja eine persönliche Erfahrung von dir gewesen, wie ich dann schmerzlich erfahren habe, dass dir das so passiert ist. Und das sind ja zum Beispiel so Dinge, über das kann man ja, also über eigene Erfahrungen kann man immer reden. Es ist zwar auch nicht immer leicht, aber ich finde, es ist immer noch ein bisschen safer, weil man halt gleich anknüpfen kann, weil man halt von sich einfach einmal redet. Immer leichter, als irgendwie allgemein irgendein Thema zu kritisieren oder so. Und ich finde, wenn man jetzt sich noch nicht traut zu sagen, okay, mit diesem Thema positioniere ich mich da jetzt ganz eindeutig, so ist okay, wenn man an dem Punkt noch nicht ist oder vielleicht auch nie kommt, aber halt zumindest bei sich so ein bisschen anzufangen und von den eigenen Dingen zu erzählen, ist da, finde ich, schon echt viel wert.
Ja, bin ich 100% bei dir auf jeden Fall. Das sehe ich ganz genauso. Und das ist halt wirklich genau, wie du sagst, dieses Choose your battles. Schau halt wirklich, also meine, als weiße Person ist man eh immer noch mal ein ganzes Eck privilegierter als Menschen, die jetzt vielleicht mehrfach marginalisiert sind, weil sie eben nicht weiß sind, vielleicht noch neurodivergent zusätzlich sind oder eine Behinderung haben, etc. pp. Aber trotzdem haben wir halt nur begrenzte Kapazitäten, auch wieder abhängig von unserer jeweiligen Lebensrealität. Und dann dürfen wir halt schon gucken, wie wir uns einsetzen können. Und wenn wir uns einsetzen wollen, machen wir sowieso schon oft einen Ticken mehr, als wir vielleicht für unsere Mental Health machen sollten. Zumindest ist das bei mir so. Ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber bei mir ist das zum Teil schon so. Und das ist dann halt auch eben so radikale Achtsamkeit, die man da für sich selber üben darf.
Ja. Voll gut. Du hast ja auch auf, ich glaube, das war auf deiner Website, ich habe wirklich gestalkt.
ich merke schon.
So, ja, aber ich finde das immer voll spannend. Ich liebe das immer voll, mir das ein bisschen vorzubereiten und zu schauen. Aber du hast es auf deiner Website ja auch so stehen, zum Beispiel für, also dass du da quasi sinnstiftende Businesses unterstützt. Und das ist ja auch so wieder eigentlich das, was ja quasi in Worten ausdrückt, über was man jetzt eigentlich schon lang und breit geredet haben, nämlich dass es halt von den Werten irgendwo so dann eh wieder matcht, weil im Endeffekt machst du damit ja auch genau das. mit dem, dass du dich zu diesen Dingen äußerst, das bringt dann genau die Leute rein, die halt ein sinnstiftendes Business unter Anführungszeichen haben. Also das oder die halt die Awareness für diese Themen haben oder zumindest offen sind dafür. Also das ist einfach sowas, wo man das, finde ich, voll schön sieht bei dir, wie diese Puzzle Pieces so ineinander greifen. Ist voll schön anzusehen. Also das vielleicht auch noch ganz kurz am Rande gesagt. für diese sinnstiftenden Businesses, um so ein bisschen den Schwenk nochmal zum Design-Thema zurückzumachen, weil ein paar Dinge interessieren mich da schon noch, über die ich auch gern reden möchte. Du hast ja einerseits quasi Done For You, oder? Also in diesem quasi, dass du die Designs erstellst und auch das Mentoring. Nur mal so aus Neugier, was wird bei dir öfter gebucht? Ist es öfter so, dass die Leute sagen, bitte mach das für mich und gib mir es dann? Oder wollen die das viel selber lernen? Wie ist das bei dir so?
Also vielleicht ganz kurz, das Mentoring ist unabhängig vom Design, also das entsteht dabei zwar zum Teil auch, aber das Mentoring wird vor allem auch von Leuten gebucht, die sich generell selbstständig machen wollen oder schon selbstständig sind und da mehr Klarheit haben wollen oder es entspannter für sich gestalten wollen. Da geht's nicht hauptsächlich ums Design.
Okay.
Aber ich biete ja auch zum Beispiel einen Online-Kurs an, wo Leute lernen können, sich ihr Brand-Design selber zu gestalten. Und im Moment ist es aber schon noch so, dass eben das 1:1 mehr gebucht wird. Ich sage jetzt im Moment, weil langfristig gesehen kann ich natürlich so einen Kurs viel besser skalieren. Und wenn der vielleicht irgendwann mal 100, 150 Mal im Jahr gekauft wird, das könnte ich natürlich im 1:1 niemals bedienen. Und genau, deswegen im Moment ist schon auf jeden Fall das 1:1, dass Leute das eher lieber von mir machen lassen. Aber ich möchte auch gerne noch mehr Menschen eben unterstützen, es sich selber zu erstellen und das selber zu kreieren, weil es ja doch eben ein Invest ist, was man sich auch leisten können muss, weil 1:1 Design ist halt nun mal nicht günstig, weil da geht sehr viel Zeit rein. Das weiß jeder, der schon mal ernsthaft versucht hat, sich sein eigenes Design zu erstellen, dass es Zeit kostet. Und ich möchte halt da gerne so einen etwas niederschwelligeren Zugang zu geben, sich wirklich schon mal ein wirklich gutes erstes Design zu kreieren, was Hand und Fuß hat, was auch wirklich ja ausdrucksstark ist und im besten Fall dann natürlich verkaufsfördernd, auch wenn Design alleine nicht zu Verkäufen führen wird, aber es kann es auf jeden Fall unterstützen. Und genau, deswegen ist das gerade so noch aufgebaut. Habe ich jetzt deine Frage beantwortet?
Ja, voll. Also ich finde es einfach immer ganz, ganz interessant überhaupt, wenn du dann einfach ein bisschen erzählst und so, was so auch die Pläne sind, wo es hingehen soll, was so dein, ja, das Goal ist hinter dem Ganzen. So, das finde ich voll spannend. Also das passt voll gut. Hast du das Gefühl, dass es den Leuten schwerfällt? Also die jetzt das selber lernen wollen? Also findest du, dass das vielleicht anders formuliert, dass das was ist, was jeder lernen kann, so? Oder ist es einfach was, wo man schon so ein bisschen das Talent haben muss dafür, dass man schöne Designs erstellt? Also wie ist das so deine Erfahrung vielleicht oder dein Take dazu?
Ja, also grundsätzlich, ich bin zwar nicht ganz so große Fan von Aussagen wie jeder kann definitiv das und das, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass die allermeisten Menschen das lernen können. Die Frage ist halt nur, ob man da Zeit rein investieren will oder nicht, weil das ist immer damit verbunden. Wenn man es selber machen will, muss man Zeit investieren und manchen wird es ein bisschen leichter fallen, weil manche vielleicht schon eben welche Bildung sie genossen haben oder welche Themen sie auch schon interessiert haben, schon nochmal einen anderen Zugang zu Design haben. Aber was halt definitiv nicht der Fall ist, man muss nicht besonders kreativ sein, um schöne Designs zu machen. Das ist halt, glaube ich, die Hürde von vielen, dass sie denken so, ach ja, ich bin ja gar nicht so kreativ. Das höre ich auch ganz oft so im Erstgespräch, ja, ich bin da nicht so kreativ. Und ich denke mir so, also ich würde mich schon eher als kreativen Menschen sehen, was Designs angeht, aber ich bin in meinem Alltag jetzt nicht krass kreativ. Und das muss ich aber auch nicht sein, weil Design ist halt schon sehr strategisch und dadurch kann man halt mit einem gewissen Fahrplan da auch rangehen und das ist halt anders als jetzt Kunst zu erschaffen, weil wir wollen ja hier keine Kunst kreieren, sondern wir wollen ein Marketing-Tool, sage ich jetzt mal, kreieren für die eigene Marke, um eben sich zu positionieren. Und es gibt sicherlich Marken, da ist Kunst irgendwie oder darf es künstlerisch sein, aber bei den allermeisten Solo-Selbstständigen muss es nicht künstlerisch sein, sondern das muss funktional und ästhetisch ansprechbar und gut lesbar sein. Und das beruht auf gewissen Prinzipien und die kann man lernen und anwenden. Und in meinem Kurs ist es ja auch jetzt mittlerweile so, dass der begleitet ist, sodass ich da immer sozusagen händchenhaltend mit dabei stehe oder so ein bisschen das Fahrrad ohne Stützräder anschiebe, bis man dann eben alleine fahren kann und eben auch Feedback gebe und Tipps teile. Weil wenn man damit nicht viel Zugang hatte bisher, dann ist es vielleicht erstmal nicht so ganz klar und manchmal braucht man auch ein paar Tage Pause, weil das muss man auch wissen, wenn man eben ins Designen geht, fürs eigene Branddesign, muss man recherchieren. Also es ist nicht so, dass man, also bei den allerwenigsten behaupte ich, es ist so, dass man eine Idee hat und die setzt man so um, sondern man schaut dann auf Pinterest oder auf Behance oder sonst wo. Und dann kriegt man erstmal super viele Eindrücke. Und das kann, das kriege ich immer wieder mal als Feedback am Anfang auch, so ein bisschen overwhelming sein, was ich total verstehe. Deswegen biete ich auch selten Designs an, die ich in 1 oder 3 Tagen erstelle, weil das dafür brauche ich die entsprechende Gehirnkapazität auch dafür. Und dann heißt es halt wirklich, okay, lass es mal liegen für ein paar Tage und schau dann nochmal drauf. Und auch das ist etwas, was man lernen kann. Man muss sich einfach nur diese Geduld auch erlauben, die man dann halt dafür auch haben muss.
Voll gut, voll gut. Jetzt habe ich, jetzt war ich so im Zuhören versunken, dass ich vergessen habe, was ich dir als nächstes fragen wollte. Perfekt eigentlich.
Sehr schön. Ich habe so eine tolle Stimme.
Nein, ich finde es halt einfach super spannend, weil so, also ich werde ja auch immer wieder mal so ein bisschen gefragt, ob ich so in Richtung Brand Design oder so halt auch was mache, weil halt ich selber jetzt, würde ich mal sagen, da ganz solide zumindest aufgestellt bin. Ich habe es nie machen lassen oder so, aber ich habe halt einfach gemacht, was ich für richtig halte. Und ich glaube, für mich selber funktioniert es ganz gut, sagen wir mal so. Aber ich habe halt eigentlich jetzt, ich habe halt ein Gefühl, aber ich habe eigentlich keine Ahnung von Design. Also es ist so, ich weiß halt natürlich was, so ein bisschen, was wichtig ist, so mit, ja, dass man es halt, also dass es gut leserlich ist. Es sind ja auch obviously Instagram-Grundprinzipien. Also dass es halt leserlich ist und dass nicht zu viel Text auf einer Slide drauf ist und wie es halt einfach gut ausschaut. Also ich kann halt was vor mir sehen und sagen, es schaut gut aus oder es schaut nicht gut aus. Und das könntest du machen, damit es besser ausschaut. Ich könnte aber jetzt nicht anhand irgendwelcher Grundprinzipien erklären, warum es besser ausschaut. Aber ja, sind es, finde ich, also findest du, sind das Dinge, die man, also die gut sind zu wissen? Also sozusagen, okay, dass man, also wie gesagt, ich frage da jetzt ins Blaue rein, gell? Also das ist jetzt nur so meine Vermutung, dass es da so gewisse Grundprinzipien geht, jetzt mal abgesehen vielleicht von, ja, guter Texthierarchie oder sowas, über das kann man, das ist schon sinnvoll, aber jetzt da vielleicht noch weitergehend, dass man sagt, man beschäftigt sich damit irgendwie, was es gibt, Gestaltgesetzen oder solchen Dingen, keine Ahnung. Würdest du sagen, dass es Sinn macht, also die Theorie dahinter so sich voll anzuschauen? Oder dass es reicht zu sagen, okay, ich weiß, wie man Texthierarchie macht, ich weiß, wie man schaut, ob der Kontrast passt und eigentlich reicht mir das quasi?
Ja.
Die Frage war jetzt gut formuliert, ich habe sehr drumherum geredet gerade.
Alles gut, ich weiß, was du wissen möchtest.
Okay, gut.
Also, ich würde auch hier sagen, es kommt so ein bisschen drauf an, weil es gibt Menschen, die sind eher so wie du, die das leicht visuell wahrnehmen und dann anpassen können, weil sie ein Gefühl dafür haben. Und diese Person, für die ist es nicht wichtig, die Prinzipien zu kennen, weil sie können es von sich aus optimieren und besser machen. Und also ich gehe jetzt hier wirklich immer davon aus, dass man nicht den Anspruch hat, irgendwie der weltbeste Designer oder Designerin zu werden, sondern das ist ein Zusatzskill, den man sich erwirbt in der Selbstständigkeit, die eigentlich ein komplett anderes Thema hat. Also darauf basiert jetzt meine Antwort. Weil wenn man jetzt super krass im Design werden will, ja natürlich, dann muss man sich damit beschäftigen, das ist klar. So, aber jetzt eben für so Selbstständige, die nicht Design als Schwerpunkt haben, würde ich sagen, es gibt eben diese einen, die sagen so, hey, ich kann es irgendwie erfassen oder ich kann es mir gut bei anderen abgucken, weil ich gut irgendwie den Unterschied erkennen kann. Das liegt mir zum Beispiel total gut. Also ich kann sehr leicht Design abschauen, sage ich jetzt mal. Und dann nachbauen auf eine Weise, die dann eben für mich passt oder die ich eben brauche. Weil bei mir bei dem Thema, das ist etwas, was mir sehr liegt. Deswegen hatte ich, glaube ich, auch, als ich angefangen habe, mich mit Grafikdesign zu beschäftigen, so einen sehr einfachen Zugang, weil ich das gut konnte. Nichtsdestotrotz, es gibt eben auch Menschen, die können das nicht so gut und das ist nicht, dass sie jetzt irgendwie schlechter sind oder besser oder was auch immer, sondern unsere Gehirne funktionieren manchmal einfach unterschiedlich und das ist ja auch voll in Ordnung. Und da ist es dann schon sinnvoll, dass man so einige Grundprinzipien gut erkennt, also zumindest mal verstanden hat und dann durch die Anwendung und immer wieder auf die, ich sag jetzt mal, die Liste der Grundprinzipien guckt, um eben das dann für sich zu üben und zu optimieren, wenn man erstmal dabei bleibt, dass man das Design komplett alleine macht. Irgendwann gibt man es ja vielleicht auch ab, dann muss man das nicht mehr können, aber gerade am Anfang ja, sind die meisten ja nun mal alleine und das ist ja auch in Ordnung. Ich gebe da gerne meinen KundInnen beziehungsweise den Workshops, die ich auch so gebe, so 7 Grundprinzipien mit. Da ist Schrifthierarchie so das eine, aber auch so ein bisschen das Thema der Wiederholung, also dass wir natürlich konsistent auftreten wollen und das halt wirklich in ganz vielen Punkten, auch Ausrichtung, wie sollte man Text ausrichten, dass es halt wirklich gut lesbar ist, worauf könnte man dann noch so achten, Weißraum ist ein ganz großes Thema bei vielen Sachen, Kontrast sowieso und dass man da dann eben wirklich schaut, okay, das sollte man einmal verstanden haben, dann sollte man es ein bisschen geübt haben und dann geht das eigentlich auch. Und dann muss man da nicht noch tiefer einsteigen, es sei denn, man hat mega Bock da drauf. Aber so als Solo-Selbstständige reicht das im Grunde, wenn man das verstanden hat. Plus dann eben noch eben das Branddesign hat, was dann auch wirklich strategisch aufgebaut ist. Also das sind 2 Dinge, die irgendwo zueinander gehören, aber auch getrennt voneinander betrachtet werden können.
Mhm. Ja, weil im Endeffekt, das sind ja auch so Dinge, wenn man jetzt so diese Grundprinzipien ein bisschen verinnerlicht hat, das lässt sich ja dann auch auf alles andere irgendwo anwenden. Also das ist ja, das gilt ja dann auch für jede Instagram-Story, die du postest und für jedes Reel, was du auch im Reels-Editor und nicht in Canva machst, weil die meisten werden Reels eher in CapCut vielleicht noch oder im Reels-Editor schneiden, aber jetzt selten eher wirklich in Canva machen, weil Canva halt kein Video-Editing-Tool ist, beziehungsweise auch kein sonderlich gutes. Also ich finde es trotzdem, für manche Zwecke ist es echt ganz cool. Also ich habe schon auch jetzt so bestimmte Reels in Canva schon geschnitten, aber für jetzt so diese typischen Reels, die man macht, ist es jetzt wahrscheinlich nicht so der Way to go. Und diese Dinge halt zu wissen und zu kennen, also sind halt Skills, die überall wieder helfen, auch wenn du deine Website selber machst oder solche Dinge. Also von dem her macht es schon Sinn.
Absolut, genau. Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Diese Prinzipien sind halt überall gleichsam wirksam. Also das ist nicht anders, ob du jetzt ein Workbook oder einen Instagram-Post machst oder eben deine Webseite. Klar gibt es da nochmal technisch ein paar andere Sachen und bei der Webseite sollte man halt nochmal mehr auf den Weißraum an den Seiten zum Beispiel achten, aber im Großen und Ganzen, ja, findet sich das halt überall wieder und ist dadurch halt wirklich so ein Universalwerkzeug, dass man da in das eigene Skill-Koffer packen kann.
Voll gut. Ich habe jetzt noch eine Frage an die wieder meine Stalking-Skills in den Vordergrund rückt. Und zwar zum Thema Instagram-Feed tatsächlich. Weil ich selber bin ja, was andere Instagram-Feeds anbelangt, absolut unkritisch. Was meinen eigenen Instagram-Feed anbelangt, bin ich voll akribisch, dass die Posts immer derselben Reihenfolge kommen müssen. Das ist katastrophal. Und jetzt habe ich in deinem Instagram-Feed einmal bis 2018 runtergescrollt und habe einen... ja, tatsächlich.
Wow.
Ich habe echt gestalkt, habe ich ja gesagt.
Schon, ja.
Und ich habe einen Puzzle-Feed entdeckt. Also wo halt quasi so, vielleicht zur Erklärung für die Leute, die es nicht wissen, wo die Designs halt wirklich so ineinander greifend sind, wenn man sie im Feed betrachtet. Frage Nummer 1, so ganz, ganz frech rein, wie viel Arbeit war das, so ein Feed zu machen?
So viel Arbeit auf jeden Fall. Es gibt einen Grund, warum sich das nicht lange gehalten hat. Also das ist super aufwendig. Ich habe das damals, wenn ich mich recht erinnere, mit Photoshop noch gemacht. Da bin ich mir gerade gar nicht mehr ganz sicher, weil ich es auch zum Teil in Canva gemacht habe, zum Teil in Photoshop. Es ist zu aufwendig für den Effekt, den man dadurch hat. Also das ist wirklich für Leute, die da richtig drin aufgehen und mega Bock haben und sonst nichts zu tun haben in ihrem Leben. weil am Ende ist ja auch Instagram einfach nur unser Verkauf, also einer unserer Verkaufsorte, wo wir uns eben präsentieren und natürlich, dass es gut aussieht, präsent, es ist alles wichtig, alles richtig, aber es sollte auch wirklich hier gut überlegt sein, wohin stecke ich meine Energie und meine Energie finde ich, oder ich sage das jetzt mal sehr drastisch, finde generell, die Energie ist verschwendet, wenn man sie in einen Puzzle-Feed steckt, weil das ist nicht verkaufsfördernd. Also du wirst nicht besser verkaufen, weil du einen Puzzle-Feed hast. Und das ist immer die Frage, die ich mir stelle. Ist es das, was ich jetzt mache, trägt es dazu bei, dass Leute bei mir kaufen werden oder nicht? Und ja, die Optik macht da auf jeden Fall einen Unterschied. Gerade bei mir als Designerin sowieso. Aber ein Puzzle-Feed wird nicht dazu führen, dass jemand sagt, oh ja, bei Inga kaufe ich jetzt.
Wie sehr achtest du jetzt noch auf deinen Feed, dass das so zusammenpasst oder dass gewisse, weiß nicht, vielleicht gewisse Posts nacheinander oder nicht nacheinander kommen oder so? Achtest du da noch drauf oder gar nicht oder nur so ein bisschen oder was ist da so deine Vorgehensweise jetzt?
Na, was sagst du denn? Du hast ja meinen Feed jetzt durchgestalkt. Worauf ich da achte.
Nein. Naja, also, ich bin ja extra ganz weit runter, weil ich wissen wollte, wie es halt früher war.
Ja, alles gut. Nein, also tatsächlich, ich, genau wie du es gerade am Anfang gesagt hast, mir ist es egal, wie der Feed von anderen Leuten aussieht. Ja, es ist schön, wenn es so ein schöner Kachelfeed ist. Das, natürlich finde ich das optisch auch ansprechender. Ich habe das für mich aufgegeben, weil ich es zu anstrengend fand. Und auch hier wieder, weil ich mir dachte, das wird nicht dazu beitragen, dass Leute bei mir buchen, wenn ich jetzt einen Kachelfeed habe. Sondern die meisten Leute sehen meinen Post nicht in meinem Feed, sondern in ihrer Scrollbar, sag ich jetzt mal. Oder eben auf der, wie heißt das auf Insta? Ich denke immer in der For You-Page. Wie heißt das auf Insta?
Explore-Page.
Explore-Page, genau. Also dort sieht man meine Beiträge oder meine Reels etc. Und ja, Leute kommen auf meinen Feed. Und natürlich wäre es schöner, wenn er dann noch ein bisschen optischer passend aussieht, weil das auch so orientierungsmäßig ein bisschen geiler dann ist. Aber wie gesagt, das trägt am Ende nicht dazu bei, also nicht so extrem dazu bei, dass Leute bleiben und langfristig bei mir kaufen. Und deswegen bin ich so, ey Leute, und nö.
Ja,
ich versuche so ein bisschen drauf zu achten, dass ich jetzt nicht ständig nur dunkle Posts und dann nur noch helle Postings mache oder so ein bisschen zu wechseln zwischen nur erster Slide ist Text oder erster Slide ist Text und Bild. Aber auch da, das, wenn da mal was dazwischen rutscht, dann denke ich mir, ja, komm. Weil auch hier, wir sind ja nicht nur Content-Marketer, richtig gutes, umfassendes Content-Marketing oder Social-Media-Marketing ist halt ein Vollzeitjob. Und auch Brand-Design für mehrere Firmen parallel ist ein Vollzeitjob in der Theorie, wenn man in einer Agentur arbeitet auf jeden Fall. Und wir müssen jetzt neben unserer eigentlichen Hauptarbeit noch so viele andere Skills beherrschen, dass wir wirklich gut überlegen dürfen, wo stecken wir unsere Energie rein. Und meine Energie kommt halt nicht in mein übergeordnetes Feed-Design, sondern in die einzelnen Posts. Die müssen zu meinem Design passen. Die müssen so aussehen, dass ich sage, ja, das kann jetzt rausgehen und das passt auch zu meinem Branding und das spiegelt es wieder. Und dann muss das auch einfach genug sein.
Ja, da gehe ich zu 100% mit. Also, weil ich ja vorher auch gesagt habe, zum Beispiel, dass bei mir so der Feed was ist, wo ich akribisch drauf achte. Ich finde es, also für mich selber tatsächlich, mir hilft es voll, dass ich weniger zerdenke. Weil bei mir ist es sonst so, dass ich halt, wenn, weil eigentlich ist es mir wurscht, ob es perfekt ist oder nicht. Ich merke nur, wenn ich halt meine Beiträge, also ich produziere ja immer voraus, weil halt so spontan produzieren und so kann ich gar nicht. Und ja, ich produziere ja immer für 2 Wochen im Voraus. Und wenn ich da dann bei jedem Post wieder die Entscheidung treffen muss, in welchem Design mache ich die jetzt oder welches Design kriegt dieses Reel-Cover jetzt oder so, dann gehen für mich da voll viele einfach gedankliche Kapazitäten, Entscheidungsenergie im Endeffekt drauf. Wenn das aber schon quasi, also ich weiß ja quasi, das sind, also es ist so eine Abfolge von meinen Vorlagen, die immer so ist quasi 12 Tage hat und dann wiederholt sie wieder. Und wenn ich halt einfach genau weiß, okay, eins ist jetzt das Design, 2 ist das, Tag 3 ist das und das wiederholt sich dann einfach nach 12 Tagen, dann ordne ich nur mehr so, also dann tue ich mir viel leichter beim Zuordnen. Also mir erleichtert das witzigerweise die Arbeit voll, gar nicht mit dem Gedanken von, der Feed muss perfekt sein, sondern weil ich einfach weiß, wenn ich es so mache, dann passt's und dann brauche ich mir keine Gedanken mehr drüber machen. Also ich habe quasi mein Hirn ausgetrickst, dass ich da keine Energie aufwenden muss. Also das ist auch so wieder dieses Ding von, da muss man, finde ich, einfach das finden, was für einen selber funktioniert, was einem selber am wenigsten Kapazitäten und Energie und Entscheidungsenergie raubt und dann funktioniert es am besten. Also da gibt es auch wahrscheinlich wieder, also wahrscheinlich, wie wir ja jetzt auch sehen, nicht so diesen einen Way to go, sondern man probiert einmal aus, was für einen passen könnte. Aber halt nicht mit der Motivation von, ich muss jetzt einen perfekten Puzzle-Feed haben, sondern ich erleichtere mir die Arbeit damit. Das ist das, was eigentlich die Motivation auch sein darf, muss man auch dazu sagen.
100%, da bin ich auch ganz bei dir und Ich verwende ja auch immer Vorlagen. Also ich habe auch so ein paar Posts, die sich wiederholen. Also ich habe so eine Posting-Reihe, wo ich die verschiedenen Farben vorstelle zum Beispiel. Also immer pro Post eine Farbe. Und da benutze ich immer die gleiche Vorlage, weil jedes Mal das neu zu gestalten, dafür fehlt mir dann halt auch einfach die Zeit und die Kapazität. Und genau wie du das machst mit den Vorlagen, finde ich mega gut. Und genau wie du sagst, da darf jeder auch für sich das einfach testen, beziehungsweise muss vielleicht auch einfach jeder für sich testen, weil das, was für dich funktioniert, was für mich funktioniert, muss nicht für die Person, die das jetzt, oder die Personen, die das jetzt hier gerade hören, genauso funktionieren. Es gibt super viele Wege, die ans Ziel führen, beziehungsweise zu einem Social Media Feed, der unsere Zielgruppe anspricht. Und das dürfen wir auch ausprobieren. Also da dürfen wir einfach auch ein bisschen mutig sein und sagen, okay, ich probiere es jetzt einfach aus, so wie ich eine Zeit lang diesen Puzzle-Feed hatte, um dann zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Und irgendjemand anderes sagt vielleicht, hey, nee, ich finde das mega geil, mir macht das super viel Spaß, ich finde das entspannend. Ja, dann go for it, dann mach dir einen Puzzle-Feed, wenn du daran Freude hast.
Ja. Voll. Und genau deshalb sind wir ja auch selbstständig, damit uns niemand anderer irgendwie da sagt, so musst du es machen, weil das ist ja genau das, was wir ja nicht wollen, sondern dass wir da unseren eigenen Weg irgendwo so ein bisschen finden dürfen, also die Dinge zu machen, was einfach uns am meisten Spaß macht. Und bei mir ist es im Endeffekt ja zum Beispiel auch so, was das Thema Instagram Stories angeht. Ich weiß ganz genau, dass es kein Schwein interessiert, ob jetzt dieses eine Brand-Element in dieser Story noch mit drin ist, aber ich liebe so Stories zu gestalten, dass das für mich einfach schön verbracht Zeit ist.
Ja,
Und durch
perfekt.
das, why the fuck not?
Ja, finde ich richtig gut. Genauso dürfen wir das eben wirklich schauen. Was macht uns Spaß? Und was ist auch sinnvoll fürs Business? Und dann go for it.
Supi. Sehr schön. Dann würde ich sagen, dass wir an dieser Stelle vielleicht auch so den Cut machen bei dieser Podcast-Episode, weil ich glaube, über das Thema Design haben wir sehr, sehr viel gesprochen. Ich glaube, wir haben einfach viele Themen anbringen dürfen, die uns wichtig sind, irgendwo wieder mal mit den Leuten zu teilen. Also an der Stelle großes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt hier dabei zu sein. Als letzte Frage noch, wenn die Leute mit dir zusammenarbeiten möchten, in Zukunft vielleicht irgendwann einmal sagen, hey, ich hätte jetzt gerne mal ein schönes Branddesign oder bräuchte da Unterstützung, wo finden dich die Leute?
Ja, danke dir erstmal. Ich fand es auch sehr, sehr schön. Und also zum einen findet man mich im Internet unter Leuchtkraftstudio, also leuchtkraft-studio.de ist die Webseite. Auch auf Instagram leuchtkraft-studio findet man mich. Und generell überall, wo Leuchtkraftstudio draufsteht, bin ich drin, sozusagen. Und zusammenarbeiten kann man mit mir eben wirklich, also schaut euch einfach die Angebote auf der Webseite an, da findet ihr alle Informationen und ihr wisst ja jetzt schon, da ist ganz viel Informationen, wie die Melanie stalken durfte und dann wisst ihr auch, was sie gelesen hat und könnt dann für euch schauen, ob das stimmig ist. Und ihr könnt euch auch für den Newsletter bei mir anmelden, da schreibe ich in der Regel so einmal die Woche. Bei Instagram wird es jetzt nämlich die nächsten Wochen auf jeden Fall ruhig. Aber der Newsletter läuft erstmal weiter und auch Instagram wird irgendwann wieder laufen, da haben wir jetzt gerade das erstmal Pause angesagt dort. Und deswegen, ja, am besten erreicht ihr mich über die Webseite und ja, per E-Mail, per Newsletter. Dann freue ich mich, falls ihr mir dort mal schreibt und sagt, wie ihr die Folge gefunden habt.
Sehr schön. Danke nochmal für deine Zeit. Ich werde alle diese Dinge natürlich auch in den Shownotes verlinken, damit sich die Leute einfach bei dir melden können, wenn sie Unterstützung möchten oder auch einfach, wenn sie sagen, die Inga ist eine coole Socke und der möchte ich auf Instagram folgen, wenn sie wieder da ist. Und ansonsten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke auch, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Episode gefallen hat, wie immer super, super gerne 5 Sterne auf Apple Podcasts und auf Spotify, weil das hilft dem Podcast wieder, dass er wieder mehr Selbstständigen angezeigt wird. Und ansonsten, passt auf euch auf, bleibt gesund, bis bald und yes, wir hören uns.